für MieterInnen und Mieter befürchtet ihr durch die jetzt dann abgeschlossene Fusion das Schlechteste aus den beiden Welten? Was ist das Schlechteste der Vonovia, Knut?
Das Schlechteste der Vonovia, das ist, dass sie sämtliche Geschäfte, alle Vorgänge in der Wohnungsverwaltung und so weiter, dass sie alle auf Renditemaximierung ausgerichtet sind. Und das führt dann eben dazu, dass es eine sehr systematische Struktur gibt, wie man die Mieten erhöht, wie man Nebenkosten erhöht, wie man effizient die Verwaltung automatisiert und so weiter. Sagen wir mal, das ist das, da ist die Vonovia einfach der Vorreiter und sie hat auch angekündigt bei ihrem neuen Monatsbericht für das Jahr 2024, dass sie genau in diesen Bereichen, also nicht durch den Zukauf von neuen Immobilien, sondern in den Bereichen der renditeorientierten Verwaltung, dass sie da noch enorm wachsen will. Das ist das, was jetzt auf die Mieter zukommt. Bei der Deutschen Wohnen ist es natürlich so ähnlich gewesen, aber die waren nicht so fortschrittlich, sagen wir mal, in dieser Finanzindustrialisierung, wie ich das nenne, wie die Wohnung.
Was ist das Schlechteste der Deutschen Wohnen, Alex?
Ja, ich weiß nicht, ob ich Knut jetzt so ganz zustimmen möchte, weil tatsächlich dieses Geschäftsmodell von Vonovia zum Beispiel auch über die Nebenkosten extra Profite einzustreichen, auch von Deutsche Wohnen durchgeführt hat. Die nehmen sich vom Geschäftsmodell nicht viel, aber anders als bei Vonovia sind die durchschnittlichen Mietnebenkosten laut einer Recherche, die kürzlich rauskam, bei 4 € pro Quadratmeter monatlich angelangt, wohingegen der Bundesdurchschnitt bei 2,50 Euro ist und bei Vonovia dieser Schnitt auch eingehalten wird. Das Geschäftsmodell von Vonovia im Gegenzug ist ja so, dass sie rationalisieren und quasi diese Gewinne, die sie mit Tochterunternehmen, die Mietnebenkosten, Dienstleistungen erbringen, dann quasi aus dieser Rationalisierung schöpfen und natürlich die üblichen Gewinnmargen auch noch für sich einsacken, die sonst bei der Beauftragung von anderen Unternehmen, von denen erwirtschaftet werden würden. Und bei Deutsche Wohnen ist eben das gleiche Modell, bloß die Auswirkungen für die Mietenden im Punkto einer wirklich erheblichen, belastenden zweiten Miete sind halt dann noch stärker. Das ist also insofern, würde ich sagen, ist Deutsche Wohnen hat das gleiche Geschäftsmodell mit noch schlimmeren Folgen für die Mietenden. Also zumindest in Berlin ist vielleicht auch noch ein Faktor, dass in Berlin vielleicht die Nebenkosten auch noch ein bisschen höher sind als im Bundesdurchschnitt. Aber ich glaube nicht so stark abweichend, dass das so ist. Wobei es gibt, muss man vielleicht der Gerechtigkeit dazu sagen, auch landeseigene wie die GEWOBAG, die exorbitante Mietnebenkosten haben, das Deutsche Wohnen nur auf Platz 2. Aber zumindest ist das ein wirklich schlechter Punkt. Bei den anderen nehmen sie sich nicht viel und da können wir vielleicht auch noch dazu kommen. Also das Problem sehe ich eigentlich natürlich in dieser Synergie, die sie immer bringen, die natürlich auch was mit Monopolstellung und Marktbeherrschung zu tun hat. Und das kann nicht im Interesse der Mietenden sein.
Einen Punkt der Fusion müssen wir vielleicht noch ansprechen, obwohl das ja eine riesige Fusion war, ein riesiger Zukauf von Wohnungen. Dann durch die Vonovia musste die Vonovia keine Grundsteuer zahlen. Wie kann das sein?
Darf ich vielleicht mal kurz korrigieren? Die Grundsteuer müssen ja sowieso die Mietenden zahlen. Das ist ja auch ein Missstand im Betriebskostenrecht, dass die Grundsteuer, die ja eigentlich die Vermögenden, die Eigentümer belasten soll, dass die dann umgelegt werden kann auf die Mietenden. Was jetzt tatsächlich beim Kauf von Immobilien fällig wird und dann eben auch nur für die kleinen KäuferInnen sind, ist die Grunderwerbsteuer.
Genau, die meinte ich.
Und die kann man eben umgehen, indem man einfach nur Anteile an dem Unternehmen, was diesen Grund und Boden besitzt, kauft. Und bei solchen Anteilsdeals, sogenannte Share Deals, wird dann diese Grunderwerbstellung Steuer nicht fällig.
Also konkret bei der Vonovia und der Deutsche Wohnen, da ist es so, dass es einen Joint Venture mit dem Private Equity Investor, kann man sagen, Apollo gibt. Und der hat dann 20%. Da ist die Bonovia dran beteiligt, aber das ist schon ein großer Anteil und da kann man auch, wenn jetzt nochmal nachgebessert würde bei der Steuergesetzgebung, könnte die Bonovia davon ausgehen, dass da keine Grunderwerbsteuer anfällt, weil es ist ja ein Anteilsverkauf, ein Kauf von Aktien, nicht von Immobilien.
Knut, wir haben immer wieder über die Vonovia miteinander gesprochen, immer wieder zum Beispiel über die intransparenten und teilweise fehlerhaften Nebenkostenabrechnungen. Ihr geht jetzt in der Pressemitteilung vor den Hauptversammlungen auch noch auf einen anderen Aspekt ein, der erstmal ein bisschen merkwürdig klingt. Ihr kritisiert, dass die Vonovia in Hessen und Baden-Württemberg von euch so benannte Spionage-Rauchmelder bei den MieterInnen eingebaut hat. Was sind denn Spionage-Rauchmelder?
Ja, also diese Multifunktionsmelder, wie die auch heißen, die werden ja auch zum Beispiel in Freiburg eingebaut und jetzt auch in Bayern, in Niedersachsen und in Nordrhein-Westfalen. Und die haben über die eigentliche Rauchwarnfunktion hinaus, haben die verschiedene andere Sensoren, was sie wahrnehmen können. Und dazu zählt auch, dass die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur messen können. Also damit eigentlich das Heizungs- und Lüftungsverhalten der Mieter erfassen können. Und sie sind mit den Vorrichtungen vorgesehen, diese per Funk dann weiterzugeben. Das könnte, wenn die technischen Voraussetzungen dafür dann auch vollständig gegeben sind, könnten halt diese alltäglichen Verrichtungen, Heizen und Lüften, gespeichert und ausgewertet werden von der Vonovia. Und dann könnte man sich auch vorstellen, dass wenn die Mieter dann über Schimmel sich beschweren, dass dann die Vonovia sagt, aber ihr habt doch gar nicht richtig geheizt und gelüftet. Die sagen natürlich, dass sie das überhaupt gar nicht so machen, dass jetzt auch die Vorkehrungen getroffen sind, dass das nicht passiert. Aber Tatsache ist, dass die Hardware, die da jetzt eingebaut ist, in der Lage ist, solche Daten zu erfassen, zu speichern, weiterzugeben. Und das ist, finde ich, ein ganz neuer Schritt in der automatisierten Verwaltung, der digitalisierten Kontrolle von Mieterinnen und Mieter. Jetzt haben sie ja schon immer diese Vonovia-App und so weiter. Die Leute, die kommunizieren über die App, über ihre Kontostände und geben da natürlich auch viele Informationen preis. Da gibt es einen riesigen Datenbestand, also bezüglich der Zahlung oder Zahlungsfähigkeit der Mieterin, die ja lokalisiert ist, dann in bestimmten Gebieten. Und jetzt kommen praktisch noch das alltägliche Wohnverhalten dazu. Da entsteht also ein riesiger Big Brother, der, ja, und das müssen wir einfach verhindern. Man sollte die Leute nicht reinlassen und die Dinger nicht einbauen lassen.
Es gibt noch einen weiteren Aspekt, also dieser Spionage-Rauchwarnmelder, dieser Begriff, der wurde auch von der Zeit verwendet. Die haben einen Artikel geschrieben, der Spion an meiner Decke. Und sie weisen darauf hin, auf dieses Risiko, wenn man so eine Datensammelwut entwickelt und diese Daten hat, dann kann es natürlich auch immer Lecks geben, beziehungsweise die Daten werden durchs Internet geschickt und können abgegriffen werden und damit könnten dann Kriminelle eben auch Verhalten der Mietenden bestimmen und tatsächlich auch einfach an den Daten, die da rumgeschickt werden, einfach absehen, ob eine Person zu Hause ist oder nicht. Also das ist dann gefundenes Fressen für Einbrecherbanden, die dann einsteigen wollen, wenn die das schaffen, an diese Daten ranzukommen. Und wir wissen ja durch die Berichterstattung, wie Lecks an der Tagesordnung sind, dass sowas nicht wirklich zuverlässig ausgeschlossen werden kann.
Und hinzu kommt, dass diese Dinger halt einfach auch viel teurer sind. Die Vonovia legt die Kosten als Modernisierungskosten um. Wenn sie die veralteten Rauchmelder, also es müssen jetzt die Rauchmelder ausgetauscht werden in vielen Fällen, weil sie 10 Jahre alt sind, durch andere Rauchmelder, das wäre eine Instandhaltung, das wäre keine Modernisierung, würde nicht zu einer Mieterhöhung führen. Und weil es jetzt diese Zusatzfunktionen gibt, wo die Vonovia sagt, das ist eine Wertverbesserung, deshalb ist eine Mieterhöhung möglich und da macht natürlich die Vonovia einen großen Reibach, zumal diese Teile viel teurer sind als übliche Rauchmelder.
Das ist wahrscheinlich ein Punkt, den ihr versuchen werdet, auch eventuell bei der Hauptversammlung der Vonovia anzusprechen. Was sind weitere Punkte, die ihr als kritische Aktionäre dort vorbringen wollt?
Ja, ein Punkt ist auf jeden Fall, sind die Mieterhöhungen, nicht? Also die Vonovia ist in vielen Städten, zum Beispiel in Berlin, ist ein Treiber, Antreiber der Mieten. Und ich sag mal jetzt in Witten im Ruhrgebiet, da haben wir ja keine Mietpreisbremse, die angeblich die Wiedervermietungsmieten auf 10% über den Mietspiegel begrenzt. Das haben wir nicht. Und deshalb sind in ganz vielen Fällen diese neueren Mieten bei der Vonovia, die liegen 20, 30, manchmal 40% über der ortsüblichen Vergleichsmiete. Und das wird natürlich dann in der Mietspiegelerhebung wird das abgebildet. Und man kann sagen, Vonovia und die anderen großen Konzerne bei uns, der LEG, die treiben tatsächlich nicht nur die Mieten für die Mieterinnen und Mieter der Vonovia an, sondern für die ganze Stadt. Und in Berlin haben wir halt noch ganz besondere Bemühungen der Vonovia, auch in den Bestand die Mieten stark anzutreiben.
Ja, genau. Da ist tatsächlich auch ein Punkt, dass sie da kreativ sind und nicht das erste Mal die Deutsche Wohnen tatsächlich auch den Mietspiegel in ihrem Sinne zu erweitern versucht. Sie haben es auch in der Vergangenheit versucht, den Mietspiegel zu ignorieren und auszuhebeln, mit Vergleichswohnungen zu operieren, was die Gerichte dann zum Glück in Berlin abgeschmettert haben. Und jetzt versuchen sie den nächsten Angriff auf den Mietspiegel, indem sie meinen, dass eine gute Nahversorgung und eine gute Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr als wohnwerterhöhende Merkmale geltend gemacht werden können. Das ist abgesehen davon, dass in Berlin eine gute ÖPNV-Anbindung und eine gute Nahversorgung in der Regel überall gegeben ist, kein besonderes Merkmal. Und zum Zweiten ist es eben schon bereits im Mietspiegel in der Einordnung der Wohnlage mit berücksichtigt. Und sie versuchen jetzt also das, wo sich eigentlich die Vertreter der Immobilienlobby zusammen mit den Vertreterinnen der Mietervereine geeinigt haben, den Mietspiegel dann zu ihren Gunsten umzubiegen, sage ich mal. Und das ist natürlich auch ein Punkt, den kann man dann in so einer Hauptversammlung versuchen so zu thematisieren, dass man fragt, was für Kosten diese Verfahren verursachen, inwieweit sie dadurch Mehreinnahmen zu generieren versuchen, wie die Risiken sind, zum Beispiel die Prozesskostenrisiken durch die Prozesse, die sie da machen, wie viel Einnahmen sie tatsächlich schon mit dieser Masche erwirtschaftet haben und so weiter und so fort. Das sind so Fragen, die dann die Aktionärinnen und Aktionäre zu interessieren haben, die man dort stellen kann und die natürlich auch interessant sind für die Mietenden zu erfahren.
Und erfahrungsgemäß ist dann, also wenn man danach fragt, wie hoch waren denn diese Prozesskosten und was sind denn da für Verluste, ist dann die, wenn sie überhaupt antworten, sind das aber relativ geringe Beträge. Also es ist einfach so, dass sich dieses Muster der systematischen, massenhaften Anhebung von Mieten über die eigentlichen Mietspiegelwerte hinaus oder bei der Neuvermietung, der lohnt sich halt einfach. Selbst wenn sich 10%, das wären schon total viel, konsequent wehren würden, würde sich das immer noch extrem stark lohnen, auch wenn sie Prozesse verlieren. Das ist halt einfach diese Macht der Masse, die Vonovia jetzt einsetzen kann.
Die Wohnungskonzerne müssen sich entweder in Mieterbestimmungen gemeinnützige Wohnungsunternehmen mit begrenzter Rendite verwandeln oder vergesellschaften, sagt ihr. Wie kann das gelingen, die Umwandlung von solchen großen Wohnungskonzernen wie der Vonovia in mieterbestimmte gemeinnützige Wohnungsunternehmen?
Naja, also das, was wir in Berlin mit dem Volksentscheid gemacht haben, ist, dass wir uns auf Artikel 15 des Grundgesetzes berufen und die Bestände in eine Anstalt öffentlichen Rechts überführen wollen, die dann demokratisch mitbestimmt ist und die eben auch von ihrer Satzung her festgelegt ist, gemeinnützig zu wirtschaften. Die Mieten sind dabei dann auch gedeckelt. Und es gibt natürlich diesen weitergehenden Vorschlag jetzt, den du jetzt geschildert hast, das zu verbinden auf Bundesebene mit einer generellen Verpflichtung zur Gemeinnützigkeit, sodass ein Unternehmen die Vergesellschaftung abwenden kann, wenn es sich verpflichtet, gemeinwirtschaftlich zu agieren. Das ist jetzt nicht das, was hinter unserem Vergesellschaftungsvorhaben in Berlin steht, aber nach meiner Meinung auch ein vernünftiger Vorschlag. Und es wäre natürlich schön, wenn sich im Bund mal eine Regierung fände, die das umsetzen würde. Könnte man allerdings auch je nach Bundesland dann beziehungsweise dortigen Machtverhältnissen, könnte man das auch auf Länderebene machen derzeit.
Das will natürlich die Vonovia und die Anleger, die wollen das überhaupt nicht. Das wäre ja auch gemessen an dem Vermögen, was sie da jetzt haben und erwirtschaften und vergrößern, weil das natürlich auch wie, würde das wirken, auch wie eine Enteignung für die. Ja? Aber es wäre eben eine Alternative dazu, dass man jetzt tatsächlich alles enteignet, um es zu vergesellschaften, könnten sich auch Subunternehmen der Vonovia, es gibt ja ganz viele Objektgesellschaften, Immobiliengesellschaften, ja, da könnten sich andere Anleger finden, die sagen würden, uns reicht die Eigenkapitalverzinsung von 4%, also das wäre die alte Gemeinnützigkeit gewesen, da gab es ja eine begrenzte Rendite, das reicht uns aus, das ist doch viel besser, als wenn wir jetzt alles abgeben müssen und wir können da das Vermögen halten als ethische Anlage. Und das so umstrukturieren, das Unternehmen, dass es dann im Mieter mitbestimmt ist und dass wir doch noch eine gewisse Rendite machen. Das ist so jetzt der Gedanke, den wir dabei haben. Also unser Modell von Wohnungsgemeinnützigkeit, neuer Wohnungsgemeinnützigkeit, das ist ja nicht das, was jetzt da in der Abgabenordnung beschlossen wurde, sondern das war ein spezielles Gesetz, eine Regelung für einen gemeinnützigen Wohnungssektor, wo es diese Renditebeschränkung gibt, wo das Wohnungsvermögen, das gesamte Vermögen dauerhaft sozial gebunden ist, wo alle Einnahmen für die Wohnungsversorgung eingesetzt werden, wo die Mieten begrenzt ist und wo es auf allen Ebenen eine Mitbestimmung der Mieterinnen und Mieter gibt. Ohne Vergesellschaftungsgesetz kriegen wir keine Wohnungsgemeinnützigkeit. Das wird dann irgendwie nur so ein Nischenthema. Nur wenn wir wirklich sagen, muss jetzt vergesellschaftet werden, die großen Konzerne, dann hat man überhaupt die Chance, dass es Eigentümer gibt, die sich freiwillig so dauerhaft binden.
Soweit Knut Unger vom Mieterinnenverein Witten, der auch kritischer Aktionär bei der Vonovia ist, und Alex von der Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen aus Berlin. Wir haben mit Ihnen anlässlich der außerordentlichen Vonovia-Hauptversammlung gesprochen, die Fusion, Kauf der Deutsche Wohnen Wohnungen durch die Vonovia abschließen soll.